Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Sklaverei, das ist ja für manche auf den ersten Blick ein Verbrechen der Vergangenheit. Die beiden Schweizer Journalisten Urs Fitze und Martin Arnold, die haben sich aber auf der Suche nach Sklaverei in der Gegenwart gemacht, nach moderner Sklaverei. Wo werden heute Menschen ausgebeutet und geknechtet? Ja, und da ist schnell deutlich geworden, das ist nicht nur ein Thema der Vergangenheit, sie sind fündig geworden und auch nicht nur ein Thema ferner Länder, sondern auch im Herzen Europas werden Menschen ausgebeutet. Entmenschlicht, Sklaverei im 21. Jahrhundert, so heißt das Buch, das bei dieser Suche entstanden ist. Und ich habe Martin Arnold, einen der Autoren, eingeladen. Guten Tag, Herr Arnold, viele Grüße nach St. Gallen.
Guten Tag.
In Ihrem Buch, da behandeln Sie ja viele verschiedene Formen und Ausprägungen von Ausbeutung, also von Zwangsprostitution über Schuldknechtschaft bis hin zur häuslichen 24-Stunden-Pflege in völliger Abhängigkeit. Können Sie vielleicht ein paar Beispiele die Bandbreite dessen ausmachen, was Sie heute als moderne Sklaverei bezeichnen?
Ja klar, dazu zu zählen wäre noch Kinderarbeit, Kindersoldaten, vor allem verbreitet sind sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse im Bergbau der Landwirtschaft oder in Maquiladoras, das sind Fabriken mit Spezialgesetzen in Mittelamerika oder an der Grenze zur USA. Man darf aber nicht vergessen, die neue Form der Sklaverei hat auch viele alte Gesichter. Sie ist einfach manifest im Kastensystem in Indien oder im Rassismus gegenüber der lateinamerikanischen Urbevölkerung. Durch den Rassismus verbreitete Sklaverei ist weiter verbreitet.
Waren Sie bei Ihrer Recherche überrascht, in wie vielen Ländern und in wie vielen Branchen das ja fast an der Tagesordnung ist?
Ja, durch die Recherche wurde uns auch bewusst, was ich gerade vorhin erwähnt habe, wie kulturell bedingt auch die Sklaverei etabliert ist. Und die Vertiefung der Recherchen über die Sklaverei bei uns hat schon gezeigt, dass eben zum Beispiel bei der Altenpflege oder Kinderbetreuung die Arbeitsverhältnisse verbreitet nicht so sind, wie das Arbeitsgesetz eigentlich vorschreibt.
Das ist eins von ein paar Beispielen, die vielleicht herausgreifen möchte, weil es eben direkt bei uns stattfindet. Das ist diese häusliche Pflege, diese 24-Stunden-Pflege, wenn Menschen im Haushalt leben und einen alten Menschen pflegen. Fangen wir damit mal an. Sie beschreiben, wie vor allem Frauen aus Osteuropa über Verleihfirmen in die Schweiz, wo sie arbeiten, oder nach Deutschland kommen. Erläutern Sie mal, was ist hier das Problem? Warum bezeichnen Sie das als entmenschlichende Ausbeutung?
Viele Leute haben da ein Problem mit dem Verständnis. Die klassische Sklaverei, man stellt sich vor, die schwarzen Menschen in Ketten, das hat ja nichts mit dem zu tun. Und trotzdem, jetzt aus Sicht der Betroffenen, finden wir Parallelen. Es ist die Alternativlosigkeit, die vor allem aus Sicht der Betroffenen besteht. Zum Beispiel, wenn wir das vergleichen mit dem Job an einer Supermarktkasse oder in einem Restaurant, da wird zwar auch ausgebeutet und viele Arbeitgeber haben einen schlechten Stil, indem sie einfach das Personal schlecht behandeln. Aber der Unterschied ist dann doch, man kann leicht kündigen an der Kasse oder im Restaurant. Aber
warum kündigen diese Frauen nicht, die in der 24-Stunden-Pflege arbeiten? Warum kündigen die nicht?
Eben zwischen Pflegenden und diesen Personen entwickelt sich dann auch ein persönlicher Kontakt. Und das ist ein ganz anderes Niveau der Loyalität, die sich dann entwickelt. Und das wird dann oft von den Angehörigen ausgenützt. Wenn die Frauen sagen, ich muss jetzt nach Hause, mein eigenes Kind ist krank oder so, dann haben wir erlebt, dass dann so lange gejammert wird, bis diese Frauen einknicken, die ein gutes Herz haben wollen. Und wir haben da von Beispielen bis hin zur sexuellen Belästigung gehört. Abgesehen davon, dass diese Agenturen, die diese Frauen vermitteln, einfach Sachen versprechen, die nie und nimmer reingehalten werden können.
Also beiden Seiten das Versprechen, wenn ich das richtig verstehe. Sowohl den Frauen, die die Arbeit annehmen, viel bessere Arbeitsverhältnisse versprechen, aber auch denen, die die buchen, viel mehr Leistungen versprechen, als die Frauen leisten können.
Genau. Sie versprechen zum Beispiel die Vergabe von Arzneien oder teilweise sogar Spritzen geben oder so, die die Frauen gar nicht geben dürften, weil sie keine Ausbildung dazu haben.
Sie schreiben auch, dass es Berechnungen gibt in der Schweiz, dass wenn das Arbeitsrecht angewendet würde, dann könnte nicht eine Frau das im 24-Stunden-Betrieb machen, dann wäre eigentlich ein 3-4-Schichtbetrieb nötig und die Kosten würden explodieren auf umgerechnet ungefähr 18.000 Euro im Monat. Das passiert aber nicht. Warum wird das Recht nicht angewendet?
Wenn man das so anwenden würde, dann hätte die Gesellschaft, nicht nur die schweizerische, übrigens auch die deutsche, ein riesiges Problem. Wir könnten diese Privatpflege nicht bezahlen, die Altersheime sind für viele zu teuer. Dann müssten die Frauen wieder zurück, die jetzt ins Berufsleben eingetreten sind, oder eben die Männer müssen zurück ins Heim, um ihre Eltern zu pflegen.
Dass die Familien und die Vermittler das nicht bezahlen wollen, ist mir schon klar. Ich wollte jetzt darauf hinaus, das ist ja rechtlich in der Schweiz auch völlig legitim, das Arbeitsrecht nicht anzuwenden. Wie ist das zustande gekommen?
Ja, es wurde im Nationalrat, also im Schweizer Parlament, darüber diskutiert und es wurde dann ein schwaches Gesetz beschlossen, das zudem die Kantone anwenden müssen. Und die Kantone zögern mit der Anwendung. Und sie zögern mit der Anwendung, weil, wie gesagt, es gäbe dann ein riesengesellschaftliches Problem, ein fast unlösbares Problem.
Das ist eins der Beispiele für ausbeuterische Arbeit direkt hier bei uns im Herzen Europas. Ein anderes, Sie haben es vorhin auch schon angedeutet, das betrifft die Landwirtschaft. In Europa, in Spanien, unser Gemüse kommt natürlich aber aus der ganzen Welt und am Beispiel von Brasilien beschreiben Sie noch drastischere Verhältnisse in der Landwirtschaft und zwar die sogenannte Schuldknechtschaft. Können Sie uns erklären, Sie haben da mit einem Mann gesprochen, der in Schuldknechtschaft lebt. Was hat er Ihnen gesagt? Warum kommt er da nicht raus?
Ja, nochmal im Vergleich zu Spanien, dort werden viele illegale Arbeiter, also quasi ohne Papiere angestellt, zu Hungerlöhnen, aber die können dort weg. In Brasilien ist es so, das System funktioniert mit den großen Plantagen so, dass die Arbeiter bereits die Anreise bezahlt bekommen, und zwar zu völlig überrissenen Preisen. Und dann müssen sie auch auf der Hacienda oder der Großplantage die Lebensmittel kaufen, die da der Plantagenbesitzer in einem kleinen Laden zur Verfügung stellt, auch zu überrissenen Preisen. Und so verschulden sie sich gleich zu Anfang. Mit den Zinsen, die dann auflaufen, rennen sie eigentlich permanent dieser Schuld hinterher. Und teilweise wird die Schuld sogar vererbt oder Plantagenbesitzer lösen die Schuld von anderen ab, nur um die Arbeiter einfach in Abhängigkeit zu halten, damit die nicht weggehen können.
Wenn die Schuld vererbt wird, das heißt, ein Kind wird geboren und ist von Anfang an überschuldet und muss sein Leben lang eigentlich als Knecht arbeiten.
Solche Beispiele gibt es. Aber es ist natürlich auch in Brasilien illegal und ab und zu gibt es auch spektakuläre Befreiungsaktionen. Aber das System hat sich jetzt nicht geändert, selbst unter der linken Regierung von Lula da Silva nicht.
Ja, Sie schreiben auch, diese Befreiungsaktionen, die würden zwar individuell kurzfristig helfen, aber mittel- und langfristig nicht. Warum nicht?
Diese Großgrundbesitzer leben zeitweise sehr abgelegen. Rundherum gibt es genug Arbeiter. Das ist übrigens das grundsätzliche Problem auch bei den Maquiladoras in Mittelamerika. Sie haben ein unerschöpfliches Reservoir an Arbeitskräften, die sie ausbeuten können. Früher war ein Sklave eine Investition. Und die hat man sogar gepflegt. Oft war das so, ich will das jetzt nicht beschönigen. Aber heute können Arbeiter einfach, wenn sie sich verletzen, werden sie auf die Straße gestellt. Sie haben keine Versicherung. Wenn eine Frau in den Maquiladoras schwanger wird, wird sie auf die Straße gestellt. Die Arbeiter haben keine Rechte. Sie sind austauschbare Manövriermasse.
Trotzdem, Sie haben das vorhin schon angesprochen, dass dieser Begriff Sklaverei auf den ersten Moment vielleicht irritierend wird. Und auf mich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirkt das auch irritierend. Selbst so ein Schuldknecht in Brasilien wird ja nicht in Ketten auf einen anderen Kontinent verschleppt. Ist Sklaverei hier wirklich ein angemessener Begriff für die heutige Ausbeutung?
Ja, Sie haben da durchaus recht. Das gab auch schon Diskussionen, als das Buch rauskam, genau zu diesem Punkt. Aber das Buch heißt eigentlich auch Entmenschlicht. Das ist der Haupttitel. Und darauf wollen wir abzielen. Vom Gefühl her der Betroffenen ist es wahrscheinlich nicht so anders wie die Sklaverei früher. Es gibt übrigens sogar in afrikanischen Ländern teilweise noch die klassische Sklaverei. Und es gibt auch Organisationen, die sich für die Befreiung einsetzen. Und es gibt natürlich auch Beispiele, wo Sklaven, auch Kindersklaven, befreit wurden und dann entsetzt waren. Sie kannten gar nichts anderes in ihrem Leben. Und sie wollten zurück in diese Verhältnisse, weil sie nur diese Verhältnisse kennen.
Diese Entmenschlichung zu beenden, da gibt es immer wieder Versuche. Auch in Europa sehen wir in den letzten Jahren zumindest ein paar Gesetze. Der Deutsche Bundestag hat im vergangenen Jahr das Lieferkettengesetz verabschiedet. Nächstes Jahr trifft das in Kraft. Damit sollen beispielsweise große Handelskonzerne in die Verantwortung genommen werden, ne? Damit die nicht sagen können und behaupten können, die Ausbeutung irgendwo in der Lieferkette liege außerhalb ihrer Verantwortung. Ist das in Ihren Augen ein gutes Gesetz?
Ja, es ist schon auf einem guten Weg. Die EU-Kommission will das noch verschärfen. Das Problem jetzt vom deutschen Lieferkettengesetz, Kette impliziert ja eine Reihe von Gliedern, aber im Prinzip sind es nur zwei, maximal drei Glieder. Aber sobald dann Sub-Sub-Sub-Unternehmer ins Spiel kommen, muss dann keine Rechtfertigung mehr abgegeben werden. Immerhin in der Schweiz gab es eine Volksabstimmung im vergangenen Jahr über die Konzernverantwortungsinitiative. Es ist vor 2 Jahren gewesen. Und da wurde darüber abgestimmt, eben die großen Firmen stark in die Pflicht zu nehmen. Die Initiative wurde zwar abgelehnt, aber nur, weil die Mehrheit der Kantone dagegen gestimmt haben. Aber das Volksmeer war da. Und das zeigt doch, dass den Konsumenten nicht mehr ganz egal ist, wie die Produkte, die sie konsumieren, hergestellt werden.
Das sind jetzt zwei gesetzliche Initiativen, zwei von den Neuerungen, über die Sie auch am Ende Ihres Buches schreiben. So ganz persönlich, wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie, ob Sie selbst noch ein Ende dieser Ausbeutung und Entmenschlichung erleben werden?
Ja, da bin ich nicht so sicher, ob ich es erleben werde. Aber ich glaube, das Bewusstsein wächst. Das hat auch mit dem Bewusstsein wahrscheinlich für die Ressourcen der Welt zu tun, die Endlichkeit der Ressourcen. Die Klimawandeldiskussion, im Prinzip hängt vieles zusammen. Es geht um Respekt gegenüber der Umwelt, gegenüber dem Menschen, gegenüber der Schöpfung quasi. Und ich glaube, das Bewusstsein, das wieder in den Fokus zu nehmen, wächst.
Martin Arnold sagt das im Deutschlandfunk Kultur. Er hat zusammen mit Urs Fitze das Buch geschrieben Entmenschlicht, Sklaverei im 21. Jahrhundert. Das ist im Rotpunkt Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Herr Arnold, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.